Der Titel der heutigen Kurzpredigt, er lautet Gottesliebendes Gericht. Schlagen Sie bitte auf Johannes 7, 37 bis 38. Wir lesen Johannes 7, Vers 37 bis 38. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Heute ist dieser große Tag, der das große weiße Throngericht versinnbildlicht, eine Gerichtsperiode Gottes, die aufzeigt, wie sehr Gott den Menschen liebt. Viele, die sich Christen nennen, verstehen leider nur zu selten die Zeitabläufe der Gerichtsperioden Gottes über diese ganze Welt. Salomo sagt, auch Richten hat seine Zeit. Und so hat Gott beschlossen, dass seine Diener während dieser ganzen Gerichtsperioden die Menschen warnen, sich bereit zu machen, um für würdig erachtet zu werden. Interessant jedoch ist, dass es verschiedene Gerichte zu verschiedenen Zeiten für verschiedene Kategorien von Menschen gibt, wenn man der Bibel Glauben schenken möchte. Aber eins steht jedoch fest. Jeder muss vor Gottes Gericht, nur eben zu verschiedenen Zeiten. Die Bibel spricht in Offenbarung 20 von den Erstlingen, die als erstes auferstehen werden, um mit Gott dann circa 1000 Jahre zu regieren. Und die Bibel spricht von Menschen, die nach diesen circa 1000 Jahren auferstehen müssen, aber nicht um mit Christus zu regieren, sondern um noch einmal physisch leben zu müssen, ihr Leben noch einmal physisch zu bestreiten. Ein Unterschied zwischen den beiden Auferstehungen, die zu verschiedenen Zeiten stattfinden, besteht darin, dass die Erstlinge, die mit Christus regieren werden, schon vorher gerichtet werden, wir heute. Das wäre die eine Gerichtsperiode und sie werden während ihres Lebens auf dieser Erde schon gerichtet. Doch nicht jeder Mensch wird während seines jetzigen Lebens von Gott gerichtet. Was das Gericht zum ewigen Leben betrifft, wo man ins Buch des Lebens eingetragen wird. Die anderen, die in der zweiten Auferstehung hochkommen, die nach den 1000 Jahren auferstehen werden, um noch einmal leben zu müssen, sind Menschen, die von Gott während ihres Lebens auf der Erde nichts erfahren haben, nichts wussten und Gott sie auch nicht kannte und sie auch den Heiligen Geist nicht hatten. Jedoch müssen diese Menschen, das darf man nicht vergessen, auch wenn sie den wahren Gott nicht kannten, den Heiligen Geist nicht haben, Rechenschaft ablegen für alles, was sie tun. Christus sagte, dass viele zu ihm kommen werden und sagen, wir haben doch in deinem Namen gedient und Gott wird ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Worauf ich hinaus will, Gott sagt, es werden viele sein und diese viele sind eben nicht verloren. Das ist dieses liebende Gericht, sie sind nicht verloren. Das ist das Wunderbare, das ist das Perfekte, was Gott geschaffen hat. Sondern sie werden in einer zweiten Auferstehung auferstehen, nach den 1000 Jahren, um noch einmal zu leben, sodass dann Gott hernach sagen kann, ich kenne dich, wenn sie Gottes Weg bestreiten, wenn sie bereuen. Gottes Gerichtsperioden sind so perfekt durchdacht für jede Kategorie von Menschen, dass jeder, der liebt, erkennt, Gott will keinen verlieren. Deshalb auch die verschiedenen Gerichte. Das Konzept, dass Gott diejenigen, die ihn noch nicht angenommen haben, in irgendeiner Weise durch Qualen oder Leiden, einem Fegefeuer oder Ähnlichem läutert oder quält, das ist unbiblisch, das ist ungöttlich. Wieso sind es heute so viele Menschen, zu denen Gott sagt, ich kenne dich nicht? Was werden diese vielen Menschen in der zweiten Auferstehung machen, dass Gott eben dann sagt, ich kenne euch oder ich erkenne euch? Schauen wir uns einmal die Welt von heute an, davon haben wir auch heute Morgen gehört. Es rauscht so viel an einem vorbei. Es ist so schnelllebig. So viel unbedachtes Handeln. Und Satan wird immer mehr Macht gegeben. Doch er ist ein schlechter Berater. Er ist ein ganz schlechter Berater, weil er nur auf Zerstörung aus ist. Auch wenn er hin und wieder einen guten Rat aus der Welt geben kann, das kann schon passieren, ist es nur ein kurzweiliger Erfolg. Und am Ende wird es so sein, dass er mehr nimmt, wie er gegeben hat, weil es ein unbarmherziges Wesen ist. Und es kommt der Tag, wo man Folgendes herausfinden wird. Und dann wird man sagen, oh nein, ich habe das falsche Gold gefunden. Es war das goldene Kalb, es war nicht die 10 Gebote. Es war ein falscher Christus, es waren lügenhafte Gebote. Am Ende betrachtet man die Zerstörung und merkt, ja, das habe ich gar nicht gewollt. Aber ich habe es gewählt. Ich habe es gewählt. Gott abzulehnen heißt, nicht auf ihn zu hören, keine Beziehung mit ihm einzugehen. Somit kennt Gott einen auch nicht. Und wie äußert sich das konkret im Leben eines Menschen? Man hält seine Gebote nicht. So einfach ist das. Wie zum Beispiel den Sabbat, auch darüber haben wir gehört. Den letzten großen Tag, den wir heute halten, ein Privileg. Man darf nicht lügen, nicht töten, eben alle 10 Gebote. Und da sollte man sich heute, wie heute alle hier sitzen, folgende Frage stellen: Was für ein Mensch will ich sein? Newtons erstes Gesetz zur Bewegung. Ein Körper in Bewegung wird in Bewegung bleiben, es sei denn, eine andere Kraft wirkt auf ihn ein. Oder anders gesagt, ein Körper in Bewegung wird seine Geschwindigkeit oder Richtung, falscher Lebensweg, nur dann ändern, wenn etwas anderes ihn dazu veranlasst. Archäologen finden Denkmäler und unsere Denkmäler sind eben unsere Taten, die wir vollbringen, die wir auch tun. Und Gott ist so gesehen der Archäologe, der unser Herz erforscht. Er ist eben der Grund, der uns veranlasst, unsere falsche Richtung zu ändern, wie Newtons Gesetz. Die Dinge, die wir tun, haben die größte Bedeutung. Es ist für uns heute eine andere Kategorie wie für die, die eben der zweiten Auferstehung hochkommen. Tun wir Falsches, haben wir keinen Platz im Reich Gottes und wir sind dann dieser faule Apfel. Gott nennt uns Freunde und wahren Freunde sind eben schwer zu finden, gerade in dieser Zeit. Er gibt den Freunden das ewige Leben, den er vertraut. Ich glaube, wir würden es auch nicht anders machen. Wir können nicht ändern, wie uns andere sehen, wenn wir zum Beispiel den Sabbat halten. Doch wir können unsere Sichtweise ändern und anfangen zu verstehen, dass es wichtiger ist, wie Gott uns sieht. Er gibt doch alles andere hinzu. Das wissen wir doch. Wir sollen gütig sein. Denn alle Menschen, denen wir begegnen, kämpfen einen schweren Kampf. Manchmal ist man wütend oder sauer über Ereignisse in der Welt. Ereignisse im eigenen Leben. Vielleicht hat man etwas selbst verschuldet. Vielleicht sogar ist man wütend auf Gott. Und man fragt sich, wieso? Wieso jetzt? Bis man die Prüfung überwunden hat. Und eben auf aus dem Schatten in das Licht tritt. Und plötzlich ist man dankbar. Man ist glücklich, dass man diese Lektion lernen durfte, wie heute mit den Prüfungen schon erwähnt, dass Gott einem das Vertrauen auch ausgesprochen hat, wieder und immer wieder. Gott scheidet, er scheidet das Dunkle vom Licht mit einem zweischneidigen Schwert, mit seinem Wort, mit der Wahrheit, das wir jetzt täglich gehört haben. Und er fordert von uns eine Entscheidung, wenn er scheidet. Wer bekommt die Krone der Gerechtigkeit? Diese Krone ist unter anderem eine Auszeichnung für gute Taten. Und gute Taten gibt es in verschiedenen, vielen Formen. Hier ist ein Zitat von Henry Ward Beecher. Größe liegt nicht darin, stark zu sein, sondern in der richtigen Anwendung von Stärke. Wahre Größe zeigt derjenige, dessen Herz die meisten Herzen bewegt, indem er als gutes Beispiel vorangeht. Mir ist nur einer bekannt, der das im vollen Ausmaß als lebender Mensch erfüllte. Er hat seine Kraft nie gewalttätig eingesetzt, um all seine Ziele zu erreichen. Er hat unsere Herzen, die wir heute hier alle sitzen, bewegt und geht täglich als gutes Beispiel voran. Er ist der, der auch sein Leben für uns nicht verschonte, und das ist Jesus Christus. Der gleiche Christus, der das Reich Gottes errichten wird. Es ist der gleiche Christus, der uns die Krone der Gerechtigkeit verleihen wird, damit wir, wie er, Herzen bewegen sollen, womit wir heute schon beginnen müssen, mit guten Taten voranzuschreiten. Was hat das mit dem großen weißen Throngericht zu tun? Sehr, sehr viel. Denn wir werden auch mit Verantwortung tragen, den Menschen gegenüber, die in der Zeit nach den 1000 Jahren auferstehen werden, um eben diese gewaltige Gotteskraft, seine Liebe und dann auch unsere Liebe, ihnen nahe zu bringen. Wir werden wie in Judens Gesetz der Anlass oder der Grund sein, dass diese Menschen ihre falsche Richtung ändern werden. Was glauben Sie, was Menschen während ihres letzten Atemzuges sagen? Solche Momente sagen sehr viel aus, weil man offen ist und weil man eben nichts mehr zu verlieren hat. Sagen diese Menschen, bring mir all meine Urkunden, Errungenschaften meines Lebens, mein Geld, meine Häuser, bring mir mein Abschlusszeugnis und alle Lobeshymnen, die auf mich gesungen wurden? Geht es Menschen in ihrer letzten Stunde wirklich um die Dinge, die sie errungen haben? Alles ein Haschen nach Wind. Am Ende ist alles ein Haschen nach Wind. Oder wollen genau diese Menschen die um sich haben, die sie lieben und ihre Familie nennen? Wie furchtbar muss es sein, so einen Moment durch einen falschen Lebensstil, Lebensweg, falsche Entscheidung allein verbringen zu müssen, ohne dass man all seine Errungenschaften, seine Höhen und Tiefen mit jemandem teilen könnte. Und irgendwann findet auch der Letzte heraus, dass die Liebe die größte Kraft ist, um die es geht. Dreh- und Angelpunkt, es geht jedes Mal immer um Beziehung. Die Höhen, die Tiefen, das Lachen, das Weinen für den guten Kampf eingesetzt zu haben. Dafür sind wir heute hier. Dafür werden wir ausgebildet. Das werden wir vermitteln müssen, damit alle Menschen zu ihrer Zeit Zugang haben werden, zur wichtigsten Familie. Eine Familie, wo das Leben zwischen einander auch ein Leben ist, eben die Gottfamilie. Was macht diese Liebe so groß? Was macht sie aus? Es ist Hoffnung. Davon haben wir viel gehört. Glaube. Versöhnung. Dankbarkeit. Und heute haben wir auch gehört Mut. Mut, sich vom Dunkeln scheiden zu lassen und in diesem besonderen Fall geschieden zu bleiben. Lohnt es sich, den Auftrag Gottes anzunehmen, ihm zum Zeugnis und als Warnung zu verkünden? Jeder, der vom Zukünftigen schmeckte, jeder, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nicht mehr zurückblickt, sagt, ja, ich will. Auch, damit es andere schmecken dürfen. Auch, damit man endlich frei sein kann. Freiheit. Auch, um Christus mit stolzen Augen zu sehen, wenn er einem die Krone der Gerechtigkeit verleihen wird. Ein unglaublicher, schöner Moment. Was sagt denn ein liebender Vater? Ich bin immer bei dir durch all deine problematischen Zeiten, durch alle Gerichtsperioden zu jeder Zeit. Und du bist mein liebster Schatz. Du, die Krone meiner Schöpfung, um die es sich doch die ganze Zeit dreht und handelt. Dieses Fest mag sogar sehr bald schon zu Ende gehen. Aber weil wir daran gedenken, wie es sein wird, wenn Christus seine Herrschaft annimmt und weil wir vom Zukünftigen geschmeckt haben und wissen, was vor uns liegt, werden wir bereit sein, die Opfer zu bringen, die die erste Auferstehung mit sich bringt für die Welt von morgen. Wir haben ein Privileg, in dieser ersten Auferstehung zu sein. Ein unglaubliches Geschenk, das uns heute zuteil wird. Heute geben wir ein Opfer und das werden wir jetzt geben, unter Dankbarkeit, aus freudigem Herzen und mit der Liebe, die Gott uns geschenkt hat.